Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, dem Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher der Verbraucherzentrale und wir sprechen heute wieder über ein Energiethema, also eine neue Folge aus unserer Energiereihe. Es dürfte vermutlich viele Solaranlagenbesitzer interessieren, dieses Thema. Und zwar wollen wir sprechen über Energy Sharing, also die Möglichkeit, überschüssigen Solarstrom, den ich selber erwirtschaftet habe, direkt an beispielsweise Nachbarn zu verkaufen. Das klingt ja zunächst mal nach einer totalen Win-Win-Situation. Ich habe Strom, jemand braucht Strom, ich gebe ihm den, kriegt vielleicht noch ein bisschen Geld dafür. Aber wir wollen das mal so ein bisschen aufdröseln, wie das eigentlich funktioniert und wie man das rechtlich auch so handhabt. Und dazu ist mein Kollege Matthias Bauer hier. Hallo Matthias.
Grüß dich.
Matthias ist Abteilungsleiter für den Fachbereich Bau und Wohnen Energie bei uns in der Verbraucherzentrale, kennt sich daher ein bisschen mit dem Thema aus. Und Matthias, ich hatte schon angedeutet, ne? Viele Besitzer von Solaranlagen könnten sich jetzt vielleicht denken bei dem Stichwort Energy Sharing, ja, die klassische Einspeisevergütung lohnt sich gar nicht mehr. Ist also dieses Energy Sharing, ist das künftig wichtigste Geschäftsmodell für private PV-Anlagenbetreiber?
Ja, zunächst mal ist das Energy Sharing tatsächlich möglich seit dem 1.6. diesen Jahres. Aber wir sehen hier noch ziemliche Probleme. Zum Teil müssen noch Hausaufgaben gemacht werden. Die Bundesnetzagentur muss hier noch aktiv werden. Es gibt auch noch wenige Netzbetreiber, die das Modell anbieten können, weil die notwendigen Portale einfach fehlen. Aber eins kann man ganz sicher sagen, es wird ein ganz wichtiger Baustein werden. Einmal, die meisten wissen das, die Einspeisevergütung wird immer geringer. Wenn ich jetzt zurzeit eine Anlage anschließen lasse, dann habe ich etwa 7,70 Cent bei einer Einspeisevergütung. Für eine Überschusseinspeisungsanlage, für eine Volleinspeisung ist es ein bisschen mehr, sind es jetzt noch so um die 12, 30 Cent, die ich pro Kilowattstunde bekomme. Und was man für die Zukunft sehen muss, viele haben es ja sicher auch mitbekommen, die Bundesregierung denkt ja daran, die Einspeisevergütung für Anlagen, die ab 2027 zugelassen werden, komplett zu streichen. Und dann kann nämlich so ein Energiesharing, also ich liefere den bei mir auf dem Dach erzeugten Strom an meine Nachbarn weiter und kassiert dafür Geld, kann natürlich dann ein neues Modell sein, die Investition in so eine Anlage dann verbessert, die Rentabilität verbessert, ganz klar.
Ja. Können wir vielleicht, um bei den Kosten zu bleiben, gerade nochmal klären, was kostet denn so der Betrieb von so einer PV-Anlage für mich als Erzeuger? Also kann man das auch auf einen Kilowattstundenpreis umrechnen?
Ja, man kann das ziemlich gut sogar sagen, was die Kilowattstunde Strom in der Produktion kostet. Das sind etwa zwischen 10 und 15 Cent. Muss ich aufwenden, um die laufenden Kosten und auch die Investitionskosten natürlich dann abzubilden. Und das ist natürlich auch der Gedanke beim Energy Sharing, dass ich dann diesen Strom an meine Nachbarn verkaufen kann, Einnahmen erziele, die deutlich höher sind wie die Einspeisevergütung oder wenn es gar keine Einspeisevergütung mehr gibt. Und jeder weiß das, der eine Überschussanlage hat. Ich kann ja in der Regel nicht den gesamten Strom, den ich produziere, vor allem dann an sonnigen Tagen, selber verbrauchen. Deshalb wird er ja auch ins Netz eingespeist. Ich will ihn ja nicht wegwerfen, sondern das ist sozusagen der neue Gedanke ist also nicht mehr einspeisen, sondern in räumlicher Nähe an die Nachbarn verkaufen.
Du hast mir in einem Vorgespräch schon mal erzählt, und darauf sollten wir noch zu sprechen kommen, dass aber in dem Zusammenhang auch noch weitere Kosten entstehen, ne? Also es gibt ja dann Netzentgelte oder Umlagen. Also ja, was kostet mich als Erzeuger oder dann möglicherweise auch den Abnehmer dieses Energy Sharing dann noch zusätzlich?
Ja, genau. Und da kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Punkt schon, der dann zeigt, dass es dann doch nicht so golden ist, die neue Möglichkeit des Energy Sharings. Und dass auch Leute, die denken, sie können jetzt hier günstig an Strom kommen, dass es einfach nicht stimmt. neben den Erzeugungskosten muss ich ja natürlich, wenn ich die Kalkulation dann aufmache für meine Nachbarn, ja auch nicht nur den Gewinn, den ich damit einfahren möchte, berechnen, sondern ich muss sehen, ich habe weiterhin Netzentgelte abzuführen an den örtlichen Netzbetreiber, Umlagen und auch die Stromsteuer und natürlich auch die Mehrwertsteuer. Also muss ich kalkulieren, erstmal die ganzen Kosten, meine Erzeugungskosten und dann natürlich noch einen Gewinn draufsetzen und dann habe ich den Verkaufspreis für meine Nachbarn. Und da muss man einfach sagen, wenn das Modell so bleibt, wie es jetzt konzipiert ist im Gesetz, dann wird es einfach keine günstige Möglichkeit sein, für die Nachbarn Strom zu kaufen. Nach unseren Berechnungen wird der Strompreis, den dann so ein Sharing-Betreiber dann verlangen muss, sich etwa bei rund 30 Cent pro Kilowattstunde bewegen. Und jetzt wissen wir ja, was kostet die Kilowattstunde beim günstigen Anbieter? Etwa auch so um 30 Cent und die Grundversorger verlangen im Delta sogar noch mehr. Da sind wir bei etwa 35, 36 Cent pro Kilowattstunde. Also sieht man schon, das ist eher ein Nullsummenspiel. Und ja, so wie das Modell jetzt von der Bundesregierung konzipiert ist, dürfte das für den normalen PV-Nutzer, der also eine kleine Anlage auf seinem Dach hat, nicht unbedingt sinnvoll sein.
Also das heißt, andersherum ist dann auch die Vorstellung, super, ich kann zu meinem Nachbarn gehen, der hat eine PV-Anlage, da kriege ich billig Strom, auch nicht ganz realistisch, ja?
Nur teilweise. Also wenn man jetzt so die Berechnungen ansieht, welche Anlagentypen könnten jetzt aktuell von diesem neuen Modell profitieren, dann sind es entweder dann ganz, ganz große Anlagen, also Anlagen, die deutlich über 15 Kilowattstunden Peak erzeugen können. Es sind durchaus auch genossenschaftliche Anlagen, Bürgerenergieanlagen, die können das tatsächlich gewinnbringend jetzt schon umsetzen. Die kleinen Anlagen, also deutlich unter 10 Kilowattstunden Peak, die werden hier wohl das nicht gewinnbringend durchführen können. Deshalb ist eigentlich auch unsere Forderung an den Gesetzgeber, wenn wir so ein Modell wie Energy Sharing den Verbrauchern und Verbraucherinnen anbieten wollen, dann müssen wir im Grunde genommen, so machen es zum Beispiel die Italiener oder so machen es die Österreicher, dann Anreize bieten bei den Netzentgelten, Verzicht auf Umlagen, Verzicht auf die Stromsteuer, soweit es geht, dann würde das auch im breiten Maße für alle ja eine Win-Win-Situation geben. Also hier muss man ganz klar sagen, euphorisch werden wir nicht werden mit dem neuen Modell, aber es ist tatsächlich ein Modell, das interessant wird, vor allem ab 2027, wenn eventuell die EEG-Umlagen oder die EEG-Zahlungen dann komplett wegfallen.
Vielleicht eine etwas naive Frage. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das praktisch abläuft. Also ich gehe wahrscheinlich nicht mit einer Batterie zu meinem Nachbarn rüber und lass mir die aufladen oder lege ein Kabel mal eben rüber. Also wie komme ich denn eigentlich an diesen Strom? Wäre das eine und das andere. Ich gebe dem dann ja wahrscheinlich auch nicht Geld in bar in die Hand, sondern das muss ja auch noch irgendwie vertraglich geregelt werden. Wie sieht das also ganz konkret aus?
Also wir müssen erstens mal sehen, es ist im Grunde genommen eine virtuelle Geschichte. Ich habe Strom übrig, den ich dann in die Nachbarschaft verkaufe. Es ist richtig, es bedarf natürlich dann auch vertraglichen Lösungen und noch erhöhten bürokratischen Aufwand. Ganz klar, das Modell Energy Sharing geht schon in die richtige Richtung, weil eins muss man ganz klar sagen, im Gegensatz zu den anderen Möglichkeiten, also für Verbraucher und Verbraucherinnen Strom zu verkaufen, das Mieterstrommodell oder auch die gemeinschaftliche Stromversorgung, die haben große Nachteile. In dem einen Modell werde ich als vollumfänglicher Versorger begriffen. Das haben wir im neuen Energy Sharing nicht. Ich bin nicht verpflichtet, hier den gesamten Strombedarf meines Kunden oder meines Nachbarn zu bedienen. Und ich habe auch keine So, das ist ein ganz großes Problem, natürlich diese Bilanztätigkeiten, die ich als Stromerzeuger erfüllen muss. Ich liefere nur das, was ich habe, als Überschuss habe. Der Nachteil ist dann der, dass wir dann mehrere Verträge brauchen. Ich muss einmal einen abnahmewilligen Nachbarn finden. Mit dem muss ich sozusagen einen Liefervertrag abschließen. Und ich muss dann aber dem Nachbarn auch sagen, wenn ich dir nicht liefern kann, dann musst du dir weiterhin den Strom vom Netzbetreiber liefern lassen. Also ich brauche auch dann immer noch einen Reststromvertrag oder für den Reststrommenge einen Vertrag mit dem jeweiligen Netzbetreiber. Also ich habe mindestens zwei Verträge.
Praktisch läuft es dann so, ich habe eine PV-Anlage, ich produziere mehr Strom, als ich brauche, dann wird er erstmal in das allgemeine Netz eingespeist. Das wird aber irgendwie gezählt, wie viel das ist.
Genau.
Und wenn mein Nachbar in dem Moment Strom verbraucht, dann wird das sozusagen damit verrechnet, ja.
Zugerechnet, mehr oder weniger. Und wenn, das meine ich mit virtuell.
Ja, und wenn ich dann nichts mehr einspeise, dann bekommt mein Nachbar weiterhin Strom, zahlt dann aber an jemand anderes einen möglicherweise anderen Betrag.
Er bekommt dann Strom von seinem Stromanbieter oder vom Grundversorger, vom örtlichen. Es kommt darauf an, wen er da als Vertragspartner hat.
Okay, aber den, als wenn ich jetzt derjenige mit der PV-Anlage bin, kann ich mit meinem Nachbarn ganz individuellen Preis aushandeln. Du hast vorhin gesagt, 30 Cent wäre realistisch, aber ich könnte, wenn ich irgendwie nett bin, auch 25 nehmen.
Richtig. Aber was jetzt noch dazu kommt, wieder als weiteren Punkt, der zu bedenken ist, um so ein virtuelles Modell abzuschichten und auch abrechenbar zu machen, brauche ich natürlich erstens als Erzeuger ein intelligentes Messsystem, also ein Smart Meter. Aber mein Gegenüber, der abnimmt, braucht auch einen Smart Meter. Es muss ja dann sozusagen gemessen werden, auch wenn das tatsächlich ja aus dem großen Strommeer dann entnommen wird. Es wird dann einfach abgeglichen, was liefere ich, was kann der andere gerade oder was nimmt der andere ab. Und jetzt kommt das Komplizierte wiederum, dieses Vertragswerk dann zwischen den einzelnen Parteien. Ich muss natürlich dann auch, wenn ich mehrere Interessenten habe, sagen wir mal, ich habe jetzt so eine große Anlage und könnte jetzt zwei oder drei Leute bedienen, was in der Regel aber gar nicht wirtschaftlich wohl zu betreiben ist, muss ich dann trotzdem auch als Erzeuger ja eine vertragliche Fundierung haben. Also ich muss entweder eine genossenschaftliche Lösung suchen, eine GbR. Also ich muss hier rechtliche Grundlagen schaffen. Ich muss gegenüber dem Netzbetreiber erklären, welche Mengen dann meine, Anführungszeichen, Kunden abnehmen. Also ich kann dann zum Beispiel hier sagen, der Nachbar A, der nimmt 10% von mir ab, von dem Überschuss, der andere 20%, wieder ein anderer vielleicht 40%. Das muss vorher genau bestimmt werden. Also das Energy Sharing, das möchte ich damit klar machen, heißt dann zunächst einmal, dass ich einige wichtige Hausaufgaben erledigen muss. Sprich eine Geschäftsstruktur. Ich muss mir die Kunden suchen. Dann muss ich natürlich mit dem Netzbetreiber sprechen. Und der Netzbetreiber muss mir dann das Portal benennen, über das ich dann die ganze Sache abwickeln kann. Also hier sind auch einige bürokratische Aufgaben durchaus zu erledigen. Und wenn das dann mal läuft, dann ist es natürlich ein schönes Modell, weil wie gesagt, ich werde nicht als Stromerzeuger insofern behandelt, dass ich dann meine Kunden komplett versorgen muss, sondern ich kann nur meine Überschüsse verkaufen. Die Reststrommenge, die dann meine Kunden noch brauchen, die holen sie sich bei ihrem jeweiligen Lieferanten.
Aber gehen wir noch mal kurz die von dir erwähnten möglichen Fallstricke oder so durch. Smart Meter hattest du als erstes gesagt, ne? Da habe ich noch im Ohr, da sind wir in Deutschland noch gar nicht so weit, dass jeder Haushalt schon mit einem Smart Meter ausgestattet ist. Ist das ein Problem in diesem Zusammenhang?
Genau, das sehen wir, einen ganz, ganz großen Fallstrick, dass die Verbraucher den Smart Meter nicht bekommen und damit ist ja dann das Modell schon mal auf Eis.
Aber wenn ich den haben möchte, kann ich bei meinem Netzbetreiber anrufen, dann müssen die das machen oder muss ich dann bezahlen?
Wir hören schon seit einiger Zeit, dass das eine relativ lange Zeit dauert, in der Regel ein halbes Jahr bis über ein Jahr, bis ich dann den Smart Meter habe. Deshalb auch die Botschaft an alle, die jetzt daran denken, dieses Modell umzusetzen, hier langsam und überlegt vorgehen. Und einer der ersten Schritte ist zunächst mal Interessenten suchen, also eine kleine Interessengemeinschaft gründen. dann diese Interessengemeinschaft, wenn das stärker wird, verrechtlichen und gleichzeitig schon auf meinen Netzbetreiber zugehen und sagen, hallo, geht es bei dir? Wir möchten hier ein Energy-Sharing-Modell mit den Nachbarn aufbauen und dann sich auch klar sein, dass ich da das nicht auf Zuruf umsetzen kann, sondern dass das tatsächlich dauern wird. Und wenn wir sehen, dass die Netzbetreiber zum Teil gar nicht nachkommen, das ist ein ganz großes Problem auch in der Bundesrepublik, dieser Rollout für die intelligenten Messsysteme, dann kann das eines der ganz, ganz großen ersten Hemmschuhe sein für dieses Modell.
Und jetzt nochmal, um auf die Verträge und auch du nanntest Portale zu sprechen zu kommen, da ist sicher gerade noch einiges in Bewegung. Ne? Da ist es noch nicht fertig oder gibt es da schon Portale, die sowas für mich regeln, aber wir gehen davon aus, dass es sowas noch geben wird in Zukunft.
Nein, das muss noch ausgearbeitet werden, das vermissen wir auch noch. Die Bundesnetzagentur muss hier noch einige rechtliche Vorgaben erledigen. Nach dem Energiewirtschaftsgesetz sind sie verpflichtet, hier noch ein paar Umsetzungsschritte zu machen. Die fehlen noch und auch die Portale bei den Netzbetreibern sind zum Teil noch nicht fertig, können nicht angesteuert oder bedient werden. Das muss noch umgesetzt werden. Also noch einmal, die Botschaft ist die, in der Regel kann ich es nicht schnell umsetzen, in der Regel wird es auch nicht umzusetzen sein. Und ich habe schon gehört, dass es einige Netzbetreiber gibt, die sagen, wir können das in der näheren Zukunft nicht umsetzen, das Modell.
Okay, das heißt, da gibt es auch ja seitens der Netzbetreiber möglicherweise noch Nachbesserungsbedarf.
Es gibt Nachbesserungsbedarf, es gibt gewaltige Friktionen und wir sind da sowieso unzufrieden mit den Netzbetreibern, die eigentlich diesen Rollout der intelligenten Zähler, ich will nicht sagen, hintertreibt, aber doch sehr zäh durchzieht. Es ist auch nicht verständlich, weil viele andere EU-Nachbarländer da schon sehr viel weiter sind, wie wir in der Bundesrepublik. Aber man muss einfach sehen, wir haben hier in der Bundesrepublik über 860 Netzbetreiber. Und da gibt's halt Schildkröten und es gibt auch, sagen wir mal, schnellere Panther oder Löwen, die ein bisschen schneller sind, aber die sind ganz dünn gesät. Das ist ein ganz großes Manko, bemängeln wir tatsächlich, weil hier auch die Bürgerenergiewende total ausgebremst wird. Aber es ist durchaus vom Gesetzgeber auch so angedacht, dass Stadtwerke oder auch, also Stadtwerke sind in der Regel ja dann auch Netzbetreiber, dass Netzbetreiber hier auch ihren Bürgern vor Ort anbieten. Wir haben hier ein Portal, wir unterstützen dich beim Energy Sharing. Wir machen sozusagen das Bürokratische drumherum. Das wäre nämlich optimal, dann könnten auch die kleineren Anlagenbetreiber hier einsteigen, wenn sie wissen, die Abrechnung und Verteilung, ich muss ja dann auch die Netzentgelte an den Netzbetreiber überweisen und das Ganze abrechnen, da habe ich einen starken Partner im Hintergrund, das wäre natürlich wünschenswert, dass hier vor allem die Stadtwerke spreche hier an, aber dass hier die Netzbetreiber aktiv werden und das Energy Sharing tatsächlich ja einen Blickpunkt nehmen und umsetzen.
Und ein Punkt ist ja sicherlich noch, dass ne, aktuell profitiert man als Eigenheimbesitzer von Solarstrom. Als Mieter, Mieterin habe ich da wenig Möglichkeiten, daran teilzuhaben, an der Energiewende, sage ich mal. Das könnte sich durch Energy Sharing auch nochmal ändern.
Ja, ich hätte dann die Möglichkeit, als Mieter von einem entfernteren Nachbarn grünen Strom abzunehmen. Das ist richtig. Aber es wird letztlich natürlich ganz klar, diese Vermieter-Mieter-Schere, die wird einfach bleiben. Die Mieter, die haben einfach wenig Möglichkeiten, hier energiewendemäßig sich zu verwirklichen, wenn man so sagen darf. Es gibt eigentlich da nur die Stecker-Solar- oder normal Balkonkraftwerke, die Mieter verwenden können. Es ist natürlich so, Mieter hätten zum Beispiel die Möglichkeit, mit ihrem Vermieter zusammen dann zum Beispiel das Mieterstrommodell umzusetzen oder die gemeinschaftliche Stromversorgung durchzuziehen. Es sind auch zwei weitere Möglichkeiten, die das ENWG, also das Energiewirtschaftsgesetz, möglich macht.
Okay, klingt für mich so, als wäre Energiesharing letztendlich zumindest ein interessanter und guter Schritt mit viel Potenzial, sag ich mal, die Energiewende, den Umstieg auf Solarenergie beispielsweise, ja noch so ein bisschen lokaler zu gestalten. Aber fasse ich das richtig zusammen, es gibt da noch ein paar Stolperfallen auf dem Weg dahin.
Ja, die Probleme sind zunächst einmal, dass hier noch einige Vorgaben fehlen. Zum Beispiel ein anderer Punkt noch, es gibt noch keine standardisierten Verträge, Unterlagen für Nutzer des Energiesharings. Das wäre schön, wenn wir hier noch entsprechende Hinweise, Handreichungen hätten. Dann, wie gesagt, muss die Bundesnetzagentur noch in die Puschen kommen. Die Portale bei den Netzbetreibern müssen noch ordentlich aufgesetzt werden. Und es muss sich natürlich, und es wird sich auch in der Zukunft natürlich noch so eine Art Fahrplan herausbilden, was muss ich tun, um das geschickt für mich und für meine Nachbarn umzusetzen. Da fehlen uns natürlich auch noch die Erfahrungswerte. Wie gesagt, die Österreicher und die Italiener sind da schon sehr viel weiter, machen das schon seit einiger Zeit. Und wie gesagt, für den normalen PV-Betreiber, kleinere, mittlere Anlage wird sich einfach nicht lohnen, so wie es bis jetzt konzipiert ist, aber durchaus für große Anlagen, für jetzt schon bestehende Bürger- oder genossenschaftliche Anlagen, die dann auch ihre Rentabilität verbessern können und so weiter. Wir müssen einfach absehen, wie das die nächsten Monate dann läuft, wie die Netzbetreiber in die Puschen kommen. Die sind für mich hier die Bremser in der ganzen Geschichte. Und dann könnte es wirklich ein neues Modell geben, ein drittes Modell in dieser Bürgerenergiewende.
Okay, super, Matthias. Ich fand es sehr spannend, sehr aufschlussreich. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir bleiben natürlich an dem Thema dran. Wir haben die Folge aufgenommen, da ist das Gesetz noch nicht lange in Kraft. Das heißt, da wird sich vielleicht noch ein bisschen was tun. Wir machen vielleicht nochmal irgendwann eine Folge dazu, haben auf jeden Fall weitere Informationen und auch aktuellere Informationen dazu bei uns immer auf unserer Internetseite unter www.vz-bw.de. Da finden Sie auch unsere anderen Podcast-Folgen zu vielen verschiedenen Themen, aber auch aus der Energiereihe. Schauen Sie da gerne mal rein, erzählen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Bei Fragen, Anregungen, Kritik gerne eine E-Mail an online@vz-bw.de und hören Sie das nächste Mal gerne wieder rein. Tschüss.
Auf Wiedersehen.